Der Titel der Veranstaltung heute, Dr. Google, Heilung aus dem World Wide Web mit Fragezeichen, ist natürlich eine sehr provokante Frage. Kann sie überhaupt ernst gemeint sein? Genau das wollen wir heute auch diskutieren. Gesundheitsfragen gehören mittlerweile zu den Top-Themen, über die sich Österreicherinnen und Österreicher im Internet informieren. Hier werden nicht nur Krankheiten gegoogelt, natürlich auch Ärztinnen und Ärzte. Und vor kurzem hat der Standard das thematisiert, es werden auch Patienten von Ärzten mittlerweile gegoogelt. Das Internet hat einen Prozess der Demokratisierung von Informationen geschaffen. Wir wissen alle, im Internet gibt es nicht messbare Informationen, aber das, was von dieser Information Wissen darstellt, ist auch nicht quantifizierbar. Und die Unterscheidung des einen vom anderen sehr oft nicht möglich. Das erzeugt Unsicherheiten bei allen, die das Medium nutzen. Und mich freut es ganz besonders, dass Frau Prof. Dr. Ulrike Feld, Vorstand des Instituts für Wissenschaftsforschung an der Universität Wien, heute bei uns ist. Sie hat sich wissenschaftlich mit dem Umgang der Patienten mit Google, mit Anbietern von medizinischen Inhalten im Internet, aber auch mit den Reaktionen auf diese Entwicklungen seitens der Ärzteschaft, also mit unseren Reaktionen beschäftigt. Und hieß ja Eulen nach Athen tragen, wenn ich hier also sage, dass wir sehr bedingt Freude mit diesem neuen Medium, mit der täglichen Arbeit haben. Es ist allen Kolleginnen und Kollegen klar, warum. Vielleicht kann die Diskussion auch klarlegen, warum das im Umgang mit Patienten für uns so ist. Frau Professor Feld präsentiert uns heute die Ergebnisse ihrer Studie Virtuell informiert, Möglichkeiten und Herausforderungen für die Medizin im Internetzeitalter. Wir haben heute ein zufälliges Zusammentreffen am Welttag gegen den Lärm am Hauptplatz, auch unser Schulprojekt aus unserer Jahresmotto-Serie Gesundes Hören. Nochmals thematisiert und vorgestellt. Gesundes Hören hat natürlich auch mit dem Wesen des Zuhörens zu tun und nicht nur mit der Qualität dessen, was gehört wird. Zuhören heißt natürlich auch unterscheiden vom Nichthören und damit kommunizieren. Und wer nicht kommuniziert, ist sozial isoliert oder, wie es schon gesagt wurde von Watzlawick, man kann nicht kommunizieren. Es findet Kommunikation statt, die Verweigerung derselben ist auch eine Mitteilung. Für uns Mediziner ist das wichtigste Handwerkszeug die Kommunikation mit dem Patienten, auf unsere Art, wie wir meinen. Überprüfungen ergeben, dass ca. 50% aller Diagnosen allein aus einer guten Anamnese gestellt werden. Das ist auch eines der schwierigsten Aufgabenstellungen für uns im Bereich der Ausbildung. Es ist die schwierigste Aufgabenstellung bei der Beantwortung der Fragen zu den Facharztprüfungen und Prüfungen zum Arzt für Allgemeinmedizin. Und wir wissen, dass mit der guten Basisanamnese alles Weitere in der Medizin einen ganz anderen Verlauf in Richtung Erfolg tätigt als eine Tätigkeit ohne diese Grundlage. Es ist aber auch Tatsache, dass Patienten informiert werden wollen, und wenn wir das selber nicht ausreichend tun oder nicht tun können, weil eine sehr antiquierte Form der Möglichkeit, Kommunikation zu werten, jetzt im Rahmen der Ärztinnen und Ärzte in den Praxen, sprich der Leistungstarife vorliegt, weil auf der anderen Seite der Leistungsdruck, der pro Ärztin, pro Arzt im Krankenhaus eine Verdichtung erfahren hat in den letzten 20 Jahren, die man sich als Laie nicht vorstellen kann. Wenn also mit anderen Worten Organisationsformen und schlicht und ergreifend Zeit und Geld vielfach auch Hemmnisse darstellen oder erst jedenfalls überwunden werden müssen, um oft zu wesentlicher Kommunikation vorzudringen, all das sind Entwicklungen, die das Suchen nach Information, das Suchen nach Wissen, das Suchen nach Bestätigung, Aufklärung etc. auch bei unseren Patienten über andere Quellen beflügeln, proliferieren, würden wir sagen. So viel zur Einleitung. Es freut mich ganz besonders, dass wir als Moderator Herrn Peter Rabel gewinnen konnten. Uns allen bekannt als Kurierherausgeber und Chefredakteur, Profilherausgeber, ORF-Moderator. Und ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Und wir haben, damit du dich ein bisschen zu Hause fühlst, hier ein bisschen Club 2-Atmosphäre aufgebaut. Und wenn es auch Jahre her ist, dass wir uns in einem Zuge einer solchen Diskussion im Club 2 begegnet sind, herzliche Grüße, willkommen hier in Graz. Und ich darf dir gleich das Handwerkszeug Kommunikation zur Begrüßung unserer Referentin übergeben.
Danke für die freundliche Begrüßung in leichter Abwendung, man soll dem Präsidenten nicht widersprechen, noch einmal vor Publikum, würde ich die Diskussionsteilnehmer dann erst gerne vorstellen, wenn sie oben sitzen und auch sichtbar sein, würde daher jetzt die Frau Professor Feld bitten, Ulrike Feld, Professorin für Wissenschaftsforschung an der Uni Wien, die eine sehr grundlegende Untersuchung zu unserem Thema gemacht hat. Sie wird dann auch mit uns diskutieren. Danke.
Schön. So, herzlichen Willkommen. Es freut mich, dass ich heute hier sein kann und mit Ihnen über meine Arbeit sprechen kann. Ich sage vielleicht ein bisschen etwas über den Kontext der Studie, bevor ich Ihnen einige Ergebnisse mit Ihnen teilen möchte. Die Idee zu der Studie ist mir gekommen, weil ich mich seit Jahren eigentlich mit der Frage beschäftige, wie wissen wir eigentlich in einer Gesellschaft, in der Wissen so wichtig geworden ist, woher besorgen wir uns dieses Wissen, welches Wissen gilt, was weiß ich über mich, wer sagt mir etwas über mich und wie ich funktioniere und so weiter und so fort. Und mit der Einführung des Internets hat diese Frage eine neue Dimension bekommen, nämlich einen neuen Ort, an dem, sagen wir mal, Information zur Verfügung gestellt wird und daher die Personen, die sich dort Information holen, sich ganz neue Fähigkeiten aneignen müssen, diese Information in irgendetwas zu verwandeln, das man dann als Wissen bezeichnen könnte, mit dem sie nämlich dann handeln können. Das heißt, mit dem sie entweder sich zufrieden geben können oder irgendeine Handlung setzen können, was auch immer. Man kann auch nicht handeln in dem Sinne. Das heißt, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen und ich hatte das Glück, dass ich eine Förderung vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung bekommen habe und insgesamt 3,5 Jahre Zeit hatte, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen im Detail. Ich möchte ein paar Ausgangspunkte festhalten, die mir wesentlich sind, um zu schauen, in welchem Kontext beobachten wir hier eigentlich das Phänomen von medizinischer Information am Internet. Zum einen haben wir eine wachsende Präsenz und Sie könnten hier im Raum schauen, man müsste fragen, wer hat kein mobiles Kommunikationsmittel mittlerweile? Also wir haben sehr viel mehr Zugang zum Internet, wir haben das Internet unterwegs, wir sind im Grunde genommen wachsend erreichbar und das ist auch ein Punkt, den die Patienten immer wieder hervorhoben. Es ist die ständige Disponibilität von Informationen und diese Vorstellung, dass ich sie, wann immer ich sie haben will, abrufen kann. Es gibt ein besonders hohes Interesse. Alle Umfragen zeigen, dass die von den unterschiedlichsten Institutionen gemacht werden, dass die Internetbenutzer mindestens 50% davon regelmäßig medizinische Informationen suchen. Das ist im Vergleich zu anderen Kategorien ein sehr, sehr hoher Bereich. Gleichzeitig haben wir so dieses Stichwort Gesundheitssystem in der Krise, das heißt die Frage, wie funktionieren Arzt-Patienten-Beziehungen? Sie brauchen nur die Zeitschriften und Zeitungen des letzten Jahres. Da sieht man eine sehr interessante Zuspitzung einer Kritik des Medizinsystems. Versorgt es die Patienten so, wie es nach all den Möglichkeiten, die es gäbe? Haben wir nicht schon längst einen Finanzplafond erreicht? Muss ich mich nicht informieren, damit der Arzt mir dann auch wirklich das gibt, was mir eigentlich zusteht? Und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Diskussionen. Gleichzeitig haben wir die Erwartung, dass ein Patient sich selbst informiert, dass er die Entscheidungen trägt. Das heißt, dass er auch die Verantwortung dafür übernimmt, dafür, dass irgendein Eingriff getätigt wird oder irgendetwas nicht getan wird und so weiter. Und Technologie, wie mein Kollege Bruno Latour so schön gesagt hat, muss man immer als eine dauerhaft gemachte Gesellschaft verstehen. Das heißt, Technologie ordnet unsere Gesellschaft neu und deswegen ist das Internet eine sehr, sehr interessante Technologie, weil sie einfach sehr viele unserer Möglichkeiten der Interaktion, des Besorgens von Informationen einfach maßgeblich umstrukturiert. Ich habe am Schluss dann eine sehr nette Landkarte, die das darstellt, was das bedeutet. Ich sage ganz, ganz kurz etwas über das Material, auf dem meine Studie basiert. Es ist eine sehr umfassende Studie gewesen. Wir haben uns zum einen damit auseinandergesetzt, wie kommt man überhaupt an Menschen ran und ihr Internetverhalten. Das ist ja gar nicht so einfach. Wenn ich Sie frage, wie Ihr Internetverhalten ist, dann werden Sie mir eine ganz andere Geschichte erzählen, wie wenn ich Sie zum Beispiel beobachte bei unserem Internetverhalten, bei Ihrem Internetverhalten. Jetzt ist das nicht so einfach. Jetzt haben wir versucht, von mehreren Seiten darauf zuzugehen. Wir haben sogenannte Suchexperimente gemacht. Das heißt, wir haben Personen eingeladen, haben ihnen ein kleines Szenario gegeben, eine kleine Geschichte und sie gebeten, zu einer bestimmten, relativ bekannten, weit verbreiteten chronischen Krankheit Informationen einmal zu suchen und sich zu schauen, wo würden sie sich denn herhalten, wenn der Arzt ihnen jetzt heute gesagt hätte, ich habe den Verdacht, sie entwickeln da etwas in diese Richtung. Wie versuchen sie das zu suchen? Man kann das im Hintergrund aufzeichnen und analysieren und wir haben anschließend längere Gespräche mit den Personen geführt, darüber, wie sie gesucht haben, warum sie bestimmte Informationen besonders gut finden und andere nicht so gut und so weiter und so fort. Wir haben ein kleines Arztnetzwerk in Wien aufgebaut von Ärzten, die bereits tätig sind, damit wir auch Zugang zu den Praxen und den Patienten haben. Das heißt, wir haben auch die Personen befragt, interviewt, beobachtet und so weiter, die tatsächlich mit diesen Krankheiten mit Arzt in Berührung kommen. Wir haben uns die Websites angeschaut, wie die vernetzt und verteilt sind. Das heißt, welche tauchen auf? Wie tauchen sie auf, wenn man bestimmte Stichworte eingibt? Wie kommt so ein dominanter Wissensproduzent irgendwie heraus? Wir haben uns angeschaut, wie so Qualitätssicherungsmaßnahmen aussehen. Also das HON-Siegel ist ja schon irgendwie kurz, also Health on the Net ist ja da ein Punkt. Und wir haben eine Analyse des europäischen, zu dem Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, war der österreichische Diskurs zum Internet irgendwie in einer präembryonalen Phase irgendwie so klein, dass wir ihn noch nicht erkennen konnten, so ungefähr. Das hat sich entwickelt in der Zwischenzeit. Allerdings nicht so viel zu Patienten und Informationen, sondern viel mehr in so Telemedizin und andere Bereiche und natürlich auch eine Medienanalyse. Das heißt, ich versuche, dass die Bilder sind sozusagen mehrfach gespiegelt und daher können manche Aussagen einfach sehr schön gefestigt werden. Insgesamt muss man diese Veränderung auf zwei Ebenen anschauen. Zum einen befinden wir uns in einer breiteren gesellschaftlichen Veränderung. Das Schlagworte wie Wissensgesellschaft, das heißt, was bedeutet das? Wir haben natürlich immer Wissen besessen als Gesellschaft. Wissensgesellschaft bedeutet, dass ganz bestimmte Erklärungen, die hauptsächlich auf wissenschaftlichem Wissen eigentlich aufsitzen, eine besondere Bedeutung in der Gesellschaft erhalten. Das heißt, rationales, vernünftiges, und ich setze das jetzt unter Anführungszeichen, Handeln wird nur dann angenommen, wenn Sie es auch basierend auf wissenschaftlichen Erklärungen quasi tätigen. Wir sprechen von einer Gesellschaft, die sich zunehmend individualisiert. Das heißt, Verantwortung wird sehr viel stärker von Strukturen und Institutionen umgelegt auf Bürger, Bürgerinnen, auf Patienten, auf Patientinnen. Wir haben eine Konsumgesellschaft und auch Wissen wird konsumiert. Und es ist ganz interessant, dass ja natürlich das medizinische Suchverhalten mit anderen Suchverhalten und Informationsakquisitionsverhalten gekoppelt ist. Wir sprechen von einer Paradoxie der Expertise. Einerseits glauben wir mehr denn je an Expertise. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo es mehr Experten gegeben hat, als wir heute haben. Und gleichzeitig zweifeln wir mehr denn je an Expertise. Also wir wissen auch, dass Experten nicht einfach von einer unkontextierten Position aussprechen. Und wir leben in dem, was man eine Audit-Gesellschaft nennt. Also alles wird Rechtfertigungsstrukturen unterzogen. Und Sie können das vielleicht in Ihren Arbeitsbereichen sehr schön feststellen, dass alles, was Sie tun, einfach eingeteilt, gezählt, gewogen wird und überwacht wird, damit das alles auch sozusagen seine Ordnung hat. Das hat natürlich auch Auswirkungen und das entwickelt sich gleichzeitig mit Veränderungen im Medizinsystem, wo Sie sagen, wir haben einen sehr starken Risiko- und Präventionsdiskurs, der damit zu tun hat, dass wir das Individuum auffordern, sehr viel stärker handlungsaktiv zu werden und sich ganz bestimmten generellen Vorstellungen zu beugen. die natürlich auch mit Kosten gekoppelt sind. Wir sprechen von mündigen Patienten, das ist eine deutschsprachige Konstruktion, die ganz interessant ist, der die Verantwortung für seinen Gesundheitszustand übernehmen soll. Wir sprechen von einer evidenzbasierten Medizin, die zum Teil ein sehr schwieriges Verhältnis hat zu anderen Vorstellungen von Behandlung von Gesundheit. Und wir sprechen von einer Biomedikalisierung, das heißt, dass ganz bestimmte Tests und Vorstellungen von dem, wie der Körper funktioniert und so weiter, einfach in den Vordergrund rücken. Gut, jetzt, wenn man sich die Erzählung der Bürgerinnen und Patientinnen genauer anschaut, dann haben die eine sehr dichte Vorstellung von dem, was Wissen heute bedeutet. Und ohne, dass sie sich darüber wirklich jetzt explizit irgendwie einen Gedanken gemacht hätten, irgendwie erwähnen sie immer wieder, dass das Wissen sich extrem schnell wächst, unglaublich verteilt ist und dass der Arzt auch schon nicht mehr alles wissen kann. Das heißt, sie gehen einfach davon aus, dass keine Position mehr so etwas wie eine breite Wissensposition hat. Und daher ist es immer so eine Mischung aus vertrauen müssen und ein bisschen zweifeln müssen. Und das bewirkt das sehr klar. Wissen wird nicht mehr notwendigerweise als eindeutig gesehen. Seit den 70er Jahren ist unser Fernsehprogramm, wenn Sie sich das anschauen, gefüllt mit Expertenstreit. Und das ist uns sozusagen quasi unsere große Inszenierung von Entscheidung ist, zwei Experten kämpfen oder mehrere Experten kämpfen dort gegeneinander. Das führt dazu, dass man notwendigerweise Wissen nicht mehr als so eine eindeutige Kategorie sieht. Insbesondere Patienten haben da das Gefühl, dass man es einfach nicht mehr wirklich wissen kann. So im Sinne, ich kann ein bisschen was drüber wissen, ich kann auch was tun, aber so wirklich Wissen ist irgendwie so. Das heißt, das schwankt dann zwischen Vertrauen und Ausgeliefertsein, je nachdem, wie das psychosoziale Gefüge aussieht, in dem ich mich als Patient befinde. Handlungen werden nur mehr als legitim und legitimierbar gesehen, wenn sie auch auf einem gewissen Grundwissen aufbauen. Wenn Sie sich ansehen, Sie gehen in ein Spital und lassen eine Operation oder irgendeine Intervention machen, dann bekommen Sie einen schönen Schein, wo Informed Consent draus, oder wie heißt das auf Deutsch, Einwilligungserklärung, oder ich glaube, das ist die deutsche Bezeichnung davon. Und da steht eine Menge von Erklärungen drauf. Das heißt, im Grunde genommen wird angenommen, obwohl wir viele von uns wissen, dass wir das nicht lesen oder dass wir es halt unterschreiben, weil wir dem Arzt vertrauen. Dass aber die Vorstellung existiert, dass es so ein Grundwissen braucht, um eine Entscheidung treffen zu können. Und dass natürlich naturwissenschaftlich-medizinisches Wissen hierarchisch über anderen alternativen Wissensformen angesiedelt ist. Wenn man jetzt in die Medien- und Politikdokumente geht, ist es interessant, dass wir drei große Bilder von Patienten irgendwie dort drinnen vorfinden. Das eine ist diese Figur des mündigen Patienten. Und dieser mündige Patient ist so ein bisschen das Ideal. Der sollte so etwas wie eigenständige Handlungsmöglichkeiten entwickeln, aber dann auch Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen. Und da ist es vielleicht interessant, sich anzuschauen, dass es immer darum geht, dass das Internet quasi jetzt so ein Ersatzbildungsort wird. Warum? Weil wir ja nicht mehr davon ausgehen, dass die Schulbildung eine ausreichende Bildung ist, sondern wir gehen davon aus, dass Bildung etwas ist, was ich mir kontinuierlich erwerben muss und dass ich daher einen Ort brauche, an dem das passiert. Und das Internet gibt sich dafür sehr gut her, weil es halt immer disponibel ist und weil es mir eine Art von Flexibilisierung erlaubt. Aber, und da ist es ganz interessant, es geht immer darum, wie bringt man Leuten bei, dass sie das Richtige lesen. Und das ist die große Debatte. Weil natürlich, wenn sie Diabetes 2 oder Sie geben ein Asthma, irgendeine Subbezeichnung, kriegen Sie 1 Million und irgendetwas Anzeigen in Ihrer Google-Liste. Und jetzt können Sie sagen, ich nehme die ersten 5. Ist die Frage, wie sind die ersten 5 dorthin gekommen? Und was ist mit den anderen 1.900.000 und irgendwas oder was auch, wie wir immer das dann sind. Die zweite Figur ist quasi eine Negativfigur und die ist eigentlich in den Medien häufiger vertreten als die erste Figur, nämlich die des überforderten, verlorenen, hilfsbedürftigen und potenziell damit gefährdeten Patienten, der sich entweder damit dem Arzt entzieht, der also dieses Wissen nutzt, um dem autoritären Rat nicht mehr zu folgen, der sich selbst diagnostiziert, und wir werden gleich sehen, dass das natürlich eine Herausforderung und eine große Schwierigkeit für die Arzt-Patienten-Beziehung ist. dass er sich widerständig verhält gegenüber etablierten Lehrmeinungen und dass Wissen damit zur Gefahr wird. Das heißt, diese Positivbelegung, die wir von Wissen haben, dass Wissen immer zu mehr Handlung führt und dass es a priori mal besser ist, wird hier quasi verkehrt und in Frage gestellt. Und schließlich und endlich, und das ist, glaube ich, recht interessant, haben wir ja ganz deutlich in unserer heutigen Gesellschaft diese Konsumentenfigur. Und Wissen ist im Grunde genommen auch ein Konsumgut geworden. Das heißt, Leute wählen Wissen genauso aus, wie sie andere Dinge konsumieren und haben auch entsprechende Einschätzungen davon. Und ich erzähle Ihnen dann ein bisschen etwas darüber, wie dann Wissen auch eingeschätzt wird. Und das ist gar nicht ungefährlich. Prinzipiell ist es so, und das wird für Sie nicht erstaunlich sein, dass Google mit, glaube ich, eine einzige Ausnahme hat nicht Google gewählt und ansonsten wählen alle, die kommen, Google als Ausgangspunkt. Dazu ist zu sagen, dass wir weder bei den Experimenten weder einen Browser vorgegeben haben, noch dass es automatisch Google aufgegangen ist. Das hat zu einer interessanten Problematik geführt, dass manche Leute Google nicht schreiben konnten. Und daher Google eingegeben haben, da kommt auch so eine etwas eigenartige Suchmaschine, muss man dazu sagen, probieren Sie selbst aus und machen Sie sich ein Bild. Aber im Grunde genommen war klar, das, wo man anfängt, ist Google. Und wir hatten dann auch ein ganz interessantes Gespräch, weil manche dann kamen und sagen, können Sie mal helfen, ich fange immer mit Google an, stellen Sie mal Google ein. Und da kommt man einfach drauf, dass sie natürlich, dass eine gewisse Dominanz, die wir ja auch im Wirtschaftsbereich diskutieren, da ist, dass wenn Sie in Google nicht auf ein hohes Ranking kommen, kommen Sie nirgendwo hin im Sinne einer öffentlichen Sichtbarkeit. Das ist tatsächlich ein Monopol. Was macht Google so attraktiv, wenn Sie das hier anschauen? Das wäre so eine Suche, die Leute geben ein, also die Diagnostik hat zum Beispiel gelautet, dass Sie, also das Blutbild hat ergeben, dass Sie einen erhöhten Zuckerwerte haben, Insulinwerte haben und dass das ein beginnende Diabetes 2 ist oder so irgendetwas. Also da gibt es eine, wir haben das mit Ärzten gemeinsam gemacht, so eine kleine Geschichte, wie würden Sie das diskutieren? Sie geben den Begriff ein und schauen sich das an. Und dann ist es spannend, dann beginnen Sie die Liste abzuarbeiten. Was nicht passiert ist, also Sie klicken auf einen Link, Sie gehen zur Seite und Sie kommen wieder zur Ursprungs-Google-Liste zurück. Das heißt, die Vorstellung, dass diese weiterführenden Links von den Webpages die Leute irgendwo hinführen, ist in der Masse nicht beobachtbar, sondern sie beobachten eben solche Phänomene, dass sie das erste nehmen, das fünfte nehmen und so weiter und so fort. Ich werde gleich etwas dazu sagen, warum sie das erste und das fünfte nehmen. Das heißt, was Google tut und warum Google so beliebt ist, es verwandelt ein komplexes Netzwerk an Informationsanbietern in eine gewohnte lineare Ordnung. Wenn Sie sich in unserem Leben anschauen, dann ist unsere Lust, alles in Listen zu verwandeln. Und egal, was wir dazu sagen, ist jede Liste eine Ordnung. Gerade universitäre Menschen wissen das, dass ein Dreiervorschlag ja keine Liste wäre, aber trotzdem in dem Augenblick, wo wir drei draufschreiben, machen wir eine Liste. Und genauso ist es im Alltag auch. Eine Liste ist immer eine Ordnung und die wird auch so wahrgenommen. Und die Leute fragen sich natürlich, wie kommt er dorthin? Es gibt eine ganz weit verbreitete Theorie, dass man den Platz kaufen kann. Das heißt einfach, wer viel Geld hergibt, kommt weiter rauf. Darüber, der Algorithmus ist ja ein bisschen ein Geheimnis. Aber das ist ein Punkt. Das heißt, die Liste, die Google ergibt, ist so etwas wie ein Sicherheitsseil, weil, und das habe ich Ihnen unten da ein bisschen aufgezeichnet. Wir haben am Schluss der Gespräche, also nachdem Sie gesucht haben, dass alles aufgezeichnet worden ist und wir unsere Interviews gemacht haben, wir Sie gebeten, uns zu sagen, ob Sie eine Metapher haben oder irgendein Bild haben, mit dem Sie das Internet für sich fassen würden. Also was ist es, was Sie sich vorstellen? Und manche haben gezeichnet, andere haben einen Begriff verwendet und so weiter. Das ist dann sehr schön, da steht dann drunter groß Dickicht. Und das ist genau diese Vorstellung, die Erzählung, wenn ich mich verlieren würde, würde ich gar nichts mehr finden. Wenn ich nicht immer zu Google zurückgehe, dann bin ich dann irgendwo gelandet und weiß nicht mehr, wo ich bin und komme dann vielleicht gar nicht mehr zurück. Also die Vorstellung, dass man sich verirren kann, ist ja schon auch sehr eine materielle, die hier da ist. Sie haben hier dieses Bild, das ist auch ganz interessant. Google weiß alles. Also diese Vorstellung, dass egal was man sucht, man findet es. Es ist nur die Frage, wie man sucht. Und es gibt dann also Personen, die einfach zum Beispiel auf die Seite 200 gehen und schauen, ob sie nicht auf 200 irgendwas ganz was anderes finden, wie auf 1 oder so. Also diese Vorstellung. Oder sie haben hier, es gibt ganz viele Zeichnungen, die so Spinnennetz-ähnliche oder Webnetz-ähnliche Zeichnungen haben, die beide sind, so etwas, so ein Ausstrahlen, aber auch ein Gefangensein irgendwie zum Ausdruck bringen. Das heißt, es ist ein Wohlfühlen und ein Nicht-Wohlfühlen in dieser Erzählung drinnen, das mit bestimmten Techniken des Umgangs behoben wird. Und deswegen ist Google so dominant, weil es einfach dieses Gefühl der Sicherheit gibt. Also ich bin an dieser dominanten Liste und arbeite mich dort runter. Nur Personen, und die haben wir nur in Arztpraxen angefunden, die zum Beispiel chronisch krank sind, schon längere Zeit, haben nach einer Zeit eine Lesezeichenliste und gehen dann hauptsächlich, wenn sie regelmäßig einfach eine Webpage checken, auf dieselbe Webseite. Ansonsten sagen selbst diese Personen, dass sie, wenn sie irgendwas Neues suchen, sofort googeln. Also sie gehen selbst auf ihre alterfahrene Seite nicht unbedingt zurück. Und das Spannende ist daran, dass wenn sie sich dann diese Bilder und Zeichnungen und Metaphern anschauen, dass das auch sehr stark die Handlung der Leute beeinflusst. Manche lesen Google wie ein Buch und verstehen es auch so. Und andere finden, es ist sozusagen etwas, also im Sinne, das ist einfach ein komplizierteres Buch. Ich habe da diese Kapiteln und ich kann mich jetzt sozusagen in diesem Buch nach vorne arbeiten. Und das hat nichts anderes als Struktur an sich als eine normale Bibliothek. Und andere Personen haben dieses Gefühl, dass es um Verlust geht, um Unübersichtlichkeit, um Pfade, die ich brauche, und suchen sich daher sehr stark Anhaltspunkte, nach denen sie das beurteilen können. Nun gehen wir weiter. Das Spannende daran ist, dass durch die dominante Verwendung von Google einfach selten gesamte Webpages besucht werden. Wenn man ein Wort eingibt, kommen sie auf eine Unterseite einer Webseite und sie kommen nicht auf die Startseite einer Webseite. Das heißt, die Vorstellung der Anbieter, dass der Nutzer ein Paket kauft, also seine Gesamtheit, und dass daher die Architektur dieser Seite eine Rolle spielt, bewahrheitet sich nicht wirklich. Sondern die Leute steigen unten ein in der Seite, kommen oft nur auf diese eine Teilseite und erkennen bei manchen Seiten daher auch überhaupt nicht, wer der Webbetreiber ist. Das heißt, wer ist der Anbieter dieser Seite und was bedeutet das? Spannend ist auch, dass Qualitätslabel überhaupt nicht angeschaut werden. Nicht mal erkannt werden, dass es Qualitätslabels sind. Und das ist natürlich eine spannende Frage, die man sich stellen muss, was sie dann bedeuten, wenn sie zum Beispiel, wenn man dreimal die Seite runterscrollen muss, bis man sie unten finden würde, dann müsste ich schon danach suchen. Das heißt, es müsste schon eine Kultur geben, die sagt, ich lese nur Seiten, auf denen dieses Pickel draufpickt. Und warum die nicht oben drapiert sind, ist eine total spannende Frage für mich. Also auch bei großen professionellen Anbietern wie NetDoctor oder so etwas, finden Sie die nach 3 gescrollten Seiten irgendwie und niemand sucht das dort. Das heißt, was man sagen können, wenn man sich fragt, wie beurteilen jetzt Patientinnen die Qualität der gefundenen Informationen, da kann man sehr schön beobachten, dass die genaue Einschätzung von der Qualität von Informationen korreliert mit ihrer Vorstellung, die sie über Wissenschaftlichkeit haben, mit dem Bild von Krankheit und Körper, das sie haben, und mit den Annahmen über die eigene Rolle in dem Zusammenhang. Das heißt, was bedeutet das klar? Bürger, Patienten, wenn sie suchen, Informationen suchen, haben eine Vorstellung über das, warum sie, was sie als gute Information ansehen würden und welche Vorstellungen sie von Krankheit und Gesundheit haben und welche Rolle sie sich selbst zuschreiben. Und das Internet, die Online-Welt, wenn man so möchte, und die Offline-Welt, also das reale Leben, sind extrem eng miteinander verknüpft. Das bedeutet, dass Nutzer sich sehr bewusst ganz bestimmte Informationspakete aussuchen. Also das Netz springt sie nicht an, unter Anführungszeichen, sondern sie wählen schon, sie klicken einfach weiter und können dann auch sehr gut erklären, warum sie weitergeklickt haben, dass das nicht hineinpasst. Sie vergleichen Informationen zwischen Webpages und tun dann etwas sehr Gefährliches. Sie sagen dann zum Beispiel Dinge wie, ich habe diese Definition gewählt, weil die kommt 3-mal vor. Und wenn etwas 3-mal vorkommt, dann wird es sicher passen. Das ist natürlich etwas, was wir gelernt haben aus anderen Lebenserfahrungen, dass wenn bestimmte Erklärungen halt immer wieder auftauchen, dass wir das Gefühl haben, die werden schon stimmen. wenn sie sich doch wiederholen und dass sie es im Netz natürlich, nachdem Seiten um Seiten voneinander abschreiben, finden sie ja natürlich wortgleiche Definitionen, was einfach keine Aussage darüber ist, über den Wahrheits- unter Anführungszeichen Gehalt dieser Sache. Konkret geht es um eine ganze Reihe von Fragen. Passt das Wissen, das sich dort findet, mit meinem bisherigen Wissen? Eigentlich sucht man Bestätigung und nicht Widerspruch. Das heißt, ganz oft werden einfach Seiten weggeklickt, wenn man das Gefühl hat, man wüsste, worum es irgendwie geht. Also man hat eine vage Vorstellung, nicht eine detaillierte, aber eine vage Vorstellung und klickt Seiten weiter, wenn man nicht genau weiß, wenn das nicht genau passt mit dem, was man hören möchte. Wenn Sie aus der Google-Liste auswählen, ist es der Name der Webpage. Also es gibt so Seiten, ich fühle mich wohl.at oder ich weiß es gar nicht, ob es diese Seite gibt. Manche Patienten würden sagen, wenn eine Seite heißt, ich fühle mich wohl.at, dann ist das keine wissenschaftliche Seite und die schaue ich mir gar nicht an. Andere wiederum würden genau diese Seite wählen, weil sie sagen, ich bin auf der Suche eben nach nicht klassischer Information. Und das habe ich damit gemeint, wenn ich sage, Menschen kommen mit einem Bild, wonach sie suchen, was ihnen fehlt. Und wenn sie das Gefühl haben, sie suchen einfach klassische Erklärung von irgendeinem Begriff und das reicht ihnen aus, dann gehen sie auf eine Seite, die irgendeine Uni-Klausel drinnen hat oder irgendein Arzt-Image irgendwie verbreitet und sie schauen sich diese ersten zwei Zeilen an und wenn dort bestimmte Begriffe vorkommen, klicken sie drauf oder weiter. Das heißt, das ist schon relevant, was dort steht. Sie schauen auf grafische Aufbereitung und Farbauswahl, wobei der Kampf zwischen zu vielen Bildern und zu wenigen Bildern eine ganz interessante Debatte war, weil zu viele Bilder eben auch sehr stark als Verführung des Konsumenten gesehen werden und daher als nicht wissenschaftlich eingereiht werden. Wobei dann diese Grenze, ab wie viele Bilder und Erklärungsschema da soll ich hineingeben, dann plötzlich total dünn wird und es total schwierig wird zu sagen, was kommt jetzt wirklich wo an und wie gehe ich damit um. Ganz deutlich ist es aber Suchfunktionen und Inhaltsverzeichnisse, also wo ich klar sehen kann, was beinhaltet eine Seite, auch wenn ich auf einer Unterseite bin, sind durchgängig als extrem positiv, also als positive Beurteilungen drinnen. Verwendete Sprache ist ganz klar ein Umgang mit Textelementen, also die Vorstellung, dass das Internet sehr kurze Texte liefern muss, ist extrem weit verbreitet. Also wenn ich einen Text kriege, also Originalzitat, wenn ich einen Text kriege, der über eine Seite drüber geht, dann mache ich weiter, weil ich will das ja schnell haben. Das heißt auch die Vorstellung, dass das Internet nicht nur Information liefert, sondern schnell Information liefert, auf den Punkt gebracht, also Zeit. Und dann ist es halt so, dass die grobe Kategorie des Anbieters natürlich eine Rolle spielt, wobei es ganz interessant sind, dass so Selbsthilfegruppen beide Funktionen haben. Also manche, die ja sehr stark sich davon angesprochen fühlen und dieses Wissen als ein sozial validiertes Wissen empfinden, also von Menschen, die diese Krankheit haben, mit ihnen leben und daher ganz wichtige Informationen, so sehen das andere als eine verfälschte Information, die etwas sozusagen als Propaganda entweder gelesen wird oder so. Also da gibt es eine große Spaltung und darum habe ich vorhin gesagt, es ist wirklich ganz wichtig, mit welchem Modell von Krankheit, Körper und Gesundheit man quasi diesem Internet begegnet und das ist nicht ein leeres Feld davor. Und genauso wie unsere Gesellschaft heute aussieht, genauso funktioniert das. Nun, was für ein Modell haben, welche Vorstellungen haben die Patienten davon, was das in ihrer Beziehung zum Arzt ändert? Und dazu muss ich jetzt sagen, dass wir Extremfälle durch unser Studiendesign wahrscheinlich nicht erreicht haben, weil die sich wahrscheinlich für diese Art von Befragung, Auseinandersetzung aus ganz unterschiedlichen Gründen sehr schwer zur Verfügung stellen würden. Wir haben also einerseits das erste Modell nenne ich ein verbessertes Hierarchiemodell. Und eigentlich eine große Gruppe unter den Patienten ist der Meinung, dass sie dem Arzt gegenüber eine Verpflichtung haben. Der hat keine Zeit, der kann ihnen das alles nicht erklären und sie müssen diese Aufbauarbeit und Abbauarbeit leisten. Und sie sehen sich sozusagen quasi, sie hinterfragen, sie möchten dem Arzt keine Zeit stehlen, das sind so Zitate, die vorkommen. Und sie besorgen sich diese Information über das Internet. Das ist ein Teil der Patienten, die wollen auch den Arzt überhaupt nicht in Frage stellen. Und die finden, der hat gesagt, sie müssen das machen und sie wollen halt irgendwie ein bisschen was darüber wissen und suchen das entweder danach oder sie suchen schon davor. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, wo eine Dame mir sehr ausführlich erklärt hat, warum sie das Internet braucht. Sie braucht das nämlich deswegen, dass sie den Arzt schon genau erklären kann, der versteht sie nämlich nie, was sie genau hat. Und wenn sie alle ihre Symptome ihm dann schon sagen kann, dass die heißen so, dann braucht er weniger Zeit, dass der Arzt vielleicht nicht unbedingt darüber glücklich war, das will ich jetzt irgendwie in Klammer auf Klammer zustellen, aber die Vorstellung ist, in 3 Minuten kann ich irgendwie dem nicht alles erklären und das ist die dominante Erzählung, die 3 Minuten Behandlung. Das zweite ist, sie haben ein Kompensations- und ein Erweiterungsmodell, der Arzt kann nicht mehr alles wissen und daher ist es vernünftig, wenn ich das mitbringe und mit in die Konversation einbringe, in der Hoffnung, dass der Arzt drauf einsteigt irgendwie und da mitarbeitet. Okay? Dann drittens ist, es gibt so ein Verhandlungsmodell. Das heißt, Patienten suchen sich Behandlungen. Da ist schon diagnostiziert meistens, was sie haben. Sie suchen sich Behandlungen und möchten mit dem Arzt über diese Behandlungen verhandeln. Weil sie das Gefühl haben, sie bekommen vielleicht nicht genau die Behandlungen, die besten. Oder sie kriegen die, weil sie billiger sind. Oder also da gibt es ganz viele Geschichten dazu. Und die positive Variante, der Arzt ist verhandlungsbereit und ist mit mir bereit, darüber zumindest zu reden. Und die zweite, die negative Variante ist, naja, der Arzt braucht auch Kontrolle. Also der Arzt macht einfach nur das, was das Medizinsystem ihm aufträgt, nämlich billig irgendwie mich da abzuhandeln. Und ich muss das ein bisschen sozusagen, ich muss dem ein bisschen auf den Zahn fühlen und muss da etwas entgegenhalten können. Also das hat 2 so Varianten, die eine ist eher positiv, die andere nicht. Und dann ist aber, und das finde ich eigentlich eine extrem spannende Variante, die eine kleine Gruppe von Personen hatte, also vielleicht ein Viertel der Patienten, die haben so ein Aufgabenteilungsmodell. Die haben ihre Krankheit, wenn man so möchte, in 2 Teile geteilt, in einen technischen Teil und in einen sozialen Teil. Und der technische Teil, den antworten sie noch dem Arzt und finden, der Arzt soll sich um die Technik kümmern. Und sie holen sich aus dem Internet ein besseres Verstehen, einen Alltagsumgang mit der Krankheit und sie eignen sich, wenn man so möchte, diese Krankheit an. Das heißt, sie können umgehen damit und dafür benutzen sie das Internet. Und dafür benutzen sie Foren, Diskussionsgruppen, Internetseiten, also auch so Informationsseiten und so weiter. Das ist eine interessante Teilung dessen, was Krankheit bedeutet. Eben, das Technische lasse ich ihn reparieren und ich bin dann sozusagen für die Ausstattung meiner Krankheit irgendwie zuständig und gehe damit um. Patientinnen, allerdings muss man sagen, dominant, wenn man sie fragt, na und erzählen sie alles, was sie da schon toll erzählt haben, was sie da alles suchen und finden und so weiter, erzählen sie ihrem Arzt davon, er sagt das Go, nein, niemals. Und zwar deswegen nicht, weil sie glauben, dass der Arzt das nicht positiv aufnehmen würde, dass er sich in Frage gestellt finden würde, dass sie ihm Zeit kosten würde, da gibt es wieder diese üblichen Gründe, aber wenn sie es erzählen wollen, dann erzählen sie, das hat ihnen eine Bekannte erzählt. Weil das soziale Modell ist den Ärzten, an das sind sie gewöhnt und das können sie akzeptieren, weil das andere sowieso ein Laie ist und der Laie daher ohnehin untergeordnet ist in ihrer Wahrnehmung, meinen sie. Und daher ist es egal, ob ich sage, meine Nachbarin hat mir das erzählt. Der Arzt kann dann einfach locker sagen, na die Nachbarin, sie wissen die Nachbarin sagt das halt. Wenn ich aber komme und sage, die Klinik in, weiß ich nicht, San Francisco, da steht, meine Behandlung sollte so ausschauen, dann ist es ein bisschen schwieriger für den Arzt zu sagen, na gängen Sie die Klinik in San Francisco, die wissen ja irgendwie überhaupt nichts. Das heißt, so irgendwie. Wenn man jetzt die Ärzte fragt dazu, das war ganz interessant, die Ärzte unterstreichen alle die Zentralität von Information, das fand ich. Also zuerst war ein großes Bekenntnis zur Information. Und dann kam sehr schnell die Geschichte nachgeliefert, dass es eine unglaubliche Mehrarbeit bedeutet, weil man den Leuten zuerst ihr Wissen wieder ausreden muss, bevor man ihnen wieder neues Wissen geben kann. Das heißt, man muss zuerst mal Tabula rasa machen mit dem, was sie sich angeeignet haben, um dann das eigene Wissen sozusagen wieder neu aufzusetzen, im Computerjargon zu bleiben. Sie sprechen von einer mangelnden Internet-Literacy, das heißt, die Leute können nicht entscheiden, was eine gute Seite ist und nehmen daher irgendetwas, weil ihnen das gefällt und weil ihnen das in den Kram passt. O-Ton. Und dann gibt es natürlich auch einen Teil, und dem würde ich zustimmen, weil wir haben das auch von Patienten gehört, die einfach auch dem Arzt sagen, sie wollen eigentlich keine zusätzliche Information wirklich haben, sie wollen dem Arzt hauptsächlich irgendwie einfach auch zugestehen und sie meinen halt, diese Art von Internetsuche wäre auch überbewertet. Das heißt, viele Patienten wollen das eigentlich auch gar nicht. Und das ist irgendwo. Und deswegen sehen Sie diese extensive Internetberatung eigentlich sehr ambivalent durchgehend. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das sind meistens Ärzte, die eine relativ begrenzte Ordination haben. Das heißt, eine begrenzte Zahl an Patienten haben, die spezielle Krankheitsbilder sich spezialisiert haben und die dann zum Beispiel Beratungsangebote zusätzlich noch über das Netz fahren. Ja? Also das ist irgendwie ein ganz wesentlicher Punkt. Spannend war für mich auch festzustellen, dass die Einschätzung der Patienten über ihre Ärzte sich genau mit dem getroffen hat. Es gab überhaupt keinen Interviewfall, der da draußen gelegen ist, dass die Patienten genau wissen, wie ihr Arzt das einschätzt. Das heißt, sie analysieren den Arzt relativ genau und sagen, wenn ich das dem sagen würde, würde er das sagen. Und im Interview kommen zum Teil Halbsätze, wo ich mir denke, das gibt es jetzt einfach nicht, weil einfach tatsächlich deckungsgleich die Argumente von Arztseite kommen. Das heißt, Patienten nehmen intuitiv wahr, dass sie etwas nicht tun sollen in einer sozialen Beziehung, weil sie sonst die Beziehung aufs Spiel setzen. Und normal sage ich jetzt nicht im wertenden Sinne, der Durchschnittspatient möchte das einfach auch nicht. So, man kennt sich zu gut. Was für Rollenzuschreibungen gibt es jetzt zum Arzt eigentlich? Also Patienten sagen, der Arzt sollte einfach sehr viel mehr an einer Wissensinterpretation mitwirken. Das ist natürlich eine Zeitfrage und das haben wir auch immer wieder gleich eingeworfen. Wie stellen Sie sich das vor? Also kann ich mit dem kommen, kann mir der Sachen erklären und so weiter. Und das ist natürlich in der Realität. Es wird sehr viel über den geh- oder überforderten Arzt gesprochen, der zusätzliche Wissensarbeit leisten muss. Der bedrohte und kontrollierte Arzt, also wir hatten eine kleine Gruppe von Ärzten in unserem Netzwerk drinnen, die schon gefunden haben, sie fühlen sich eigentlich von den Patienten, also jetzt nicht bedroht im klassischen Sinne, sondern eher ständig unter Druck gesetzt und ständig irgendwie so überprüft und geschaut, sagt er jetzt das Richtige und verwendet er auch die drei Begriffe, die da immer im Internet vorkommen oder vielleicht weiß er das auch gar nicht so wirklich und so. Also dieses Gefühl, dass nicht das Richtige sagen zu können zu der Person und dass das eine überwachte Beziehung ist. Es gibt den virtuell erweiterten Arzt, das heißt die Ärzte, die neben ihrer normalen Praxis auch noch eine Plattform anbieten. Sie haben den Arzt als Dienstleister. Ganz viele Patienten googeln mittlerweile, wenn sie einen neuen Arzt, insbesondere für ein spezifisches Krankheitsbild, also nicht für Schnupfen, Husten, Heiserkeit, sondern halt für irgendein spezifisches Krankheitsbild suchen. Und wir haben mittlerweile eben ja auch Phänomene wie den Cyberdoktor. Das kommt jetzt langsam. Also so virtuelle Interaktionsmöglichkeiten, da gibt es zum Teil nicht sehr positive Erfahrungen. Es hat in den nordischen Ländern einige virtuelle Kliniken gegeben. Und die Problematik ist, dass sie halt dort Patienten etwa, die weiß jetzt nicht, Anorexie haben und dann eine Krankengeschichte erzählen, die mit Übergewicht zu tun hat, um bestimmte Medikamente zu bekommen und Zugang zu Behandlungen. Und also da gibt es einiges an Problemen, die da drinnen sind, wo wir darauf achten müssen. Das Fazit. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Das Internet hat sich zwar sehr schnell verbreitet, aber das ist erst, würde ich sagen, die kleine Spitze sogar nur des Eisbergs. Man kann einen sehr schönen Generationenwandel feststellen, dass also die Jugendlichen in der Schule bereits lernen, ganz bestimmte Techniken, sich Informationen zu sammeln und zu ordnen und zu überprüfen. Das verändert sich rasant. Und ich denke mir, dass ich, wenn ich in 10 Jahren hier stehen würde, eine ganz andere Geschichte erzählen müsste, weil dieses Medium sich ganz viel mehr in unser Leben eingeschrieben hat und zur Normalität geworden. Das heißt, es öffnen sich sowohl neue soziale Räume, und das ist so eine kleine Landkarte, wo dann immer diese unterschiedlichen, Bloggy Bello und so weiter, den MySpace, also diese ganzen sozialen Interaktionsmechanismen, die ja medizinisch noch nicht wirklich belegt sind, die beginnen jetzt dann sich auch zu organisieren und das wird ein sehr, sehr spannendes Phänomen, wie das sozusagen die klassische Medizin trifft. Das heißt, da sind wir sicher noch auf etwas Veränderung ausgerichtet. Wir müssen uns klar sein, dass Wissen zum einen natürlich zu neuen Handlungsmöglichkeiten führt und zu verbesserten Handlungsmöglichkeiten führt, aber es führt auch zu völlig neuen, komplexen Entscheidungsfindungen. Und wenn Sie selbst in der Situation sind, eine etwas kompliziertere medizinische Behandlung unterlaufen zu müssen, sind Sie sich plötzlich im Klaren, dass Sie 5 Wahlmöglichkeiten haben und das eine hat dieses Risiko und das andere hat jenes Risiko und so weiter und so fort. Und wem hören Sie jetzt zu? Ist das der eine Arzt? Gehen Sie zum nächsten Arzt? Gehen Sie zum dritten Arzt? Also das ist ein sehr schwieriges Phänomen und ich glaube nicht, dass Wissen alleine da jetzt Klarheit schaffen wird. Sie haben einen sehr, sehr starken Widerspruch zwischen Emanzipation einerseits, das heißt, der Wunsch Bürger durch mehr Information, Patienten durch mehr Information eine andere Position zu geben. Gleichzeitig ist das mit einem extrem starken Erziehungs- und Disziplinierungsdiskurs verbunden. Also sie dürfen nur die richtigen Seiten lesen und sie dürfen nicht das Falsche lesen und sie müssen das lesen. Das heißt, diese Vorstellung, dass es da zu einer völligen Öffnung kommt, das ist irgendwie ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Dann müssen wir uns klar sein, dass jede Information, die wir bekommen, und überlegen Sie sich Ihre eigene Art und Weise, immer auch erfahren, nicht nur rational erfassen. Das heißt, Informationen erfahren wir beurteilen sie vor dem Hintergrund dieser eigenen Erfahrungen und der Werte sowie des Wissens und der sozialen Beziehungen, die wir haben. Und deswegen suchen manche Personen eben www.ichfühlmichwohl.at und andere suchen MedUni, ich nenne jetzt keinen Standort. Wichtig ist es aber auch, sich klarzumachen, dass man den Nutzer irgendwie in der Struktur, wie das Internet funktioniert, nicht wirklich zum Fassen bekommen wird. Also es ist nicht ein Phänomen, das man einfach kontrollieren kann, sondern es ist ein Phänomen, mit dem man sich im Medizinsystem auseinandersetzen wird müssen. Und es ist daher sehr wichtig, diese Auseinandersetzung in den Arztpraxen zu führen, ob man das jetzt einfach kann oder nicht kann. In dem Augenblick, wo das überhaupt nicht zum Thema wird, ist die Gefahr wesentlich höher, wie wenn die Möglichkeit besteht, das überhaupt zum Thema zu machen und damit zum Verhandlungsobjekt. Das heißt, solange darüber nicht offen gesprochen wird in der Arzt-Patienten-Beziehung, ist es überhaupt recht schwierig zu wissen, was da im Hintergrund passiert. Und es gibt ja eine Reihe von britischen Studien dazu, dass ja dann etwa das medikamentöse Verhalten von Patienten nicht den Arztregeln folgt, sondern dann geht man nach Hause und schaut nach, was im Blog die Leute sagen und die sagen auch, ich nehme das immer genau mit meinem Spiegelei und nicht nach dem Frühstück und nicht vorher und so weiter. Also da gibt es ja eine Menge so Handlungsanleitungen. Das heißt, es ist eine Herausforderung meines Erachtens für die Ärzte und ich glaube, da ist ein bisschen eine, verständlicherweise muss ich auch dazu sagen, eine Sperre dagegen, wie wichtig es ist, sich mit diesen Wissenswelten der Patienten auseinanderzusetzen und einmal zu wissen, woher holen sich die ihr Wissen, wieso holen sie sich's, was bringt ihnen das und so weiter. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wenn man diese Beziehung in einer kreativen Weise nutzbar machen möchte, dass hier Informationen da ist und sich Leute da auch bedienen können. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Nachdem ich erstens der Frau Professor Feld für einen wirklich spannenden Vortrag mit unglaublich viel Information danke, darf ich Ihnen die anderen drei in unserer Runde vorstellen. Der Dr. Doris Wiesauer ist praktische Ärztin in Graz. Universitätsprofessor Erich Sorrentin ist Radiologe an der Medizinischen Uni und an der Uniklinik hier in Graz. Michael Sacherer ist Jungmediziner und arbeitet an der Abteilung für Kardiologie an der Uniklinik. Der Herr Präsident Rothigl hat seine Zweifel angemeldet. Wir werden schauen, wie sehr das in der Diskussion der Praktiker hier geteilt wird. Ich sage nur noch eine Zahl dazu, in Ergänzung zu dem vielen Material, das wir bekommen haben. Erst vor wenigen Wochen hat das Gesundheitsministerium ein Gesundheitsbarometer herausgegeben, in dem auch untersucht wurde, wie sehr das Internet als Informationsquelle von Patienten genutzt wird. Danach ist für 29% das Internet die Hauptinformationsquelle, noch vor den Ärzten mit 24% und anderen Massenmedien mit 16%. Ganz dramatisch andersrum ist es bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit dieser Informationsquellen zur Medizin. Das Internet hat bloß 4% Glaubwürdigkeit, die Hausärzte dagegen 38% und die Fachärzte 33%. Sorry, ich habe die Untersuchung nur zitiert.
Was das jetzt genau heißt.
Frau Dr. Wiesauer, als Allgemeinmedizinerin, wie erleben Sie in Ihrer Praxis das Spannungsfeld zwischen Dr. Google und Dr. Med?
Also es wird das Internet sicherlich immer mehr zum Thema. In der Generation 60 minus, die älteren Herrschaften wesentlich weniger bis gar nicht. bei den Jungen, sie kommen entweder gut informiert oder sie gehen hinaus und googeln die Dinge und kommen zurück. In vielen Fällen, wenn sie mit einer Information kommen und sagen, woher sie sie haben, schauen wir es uns gemeinsam an, können darüber diskutieren. Es ist kein Spannungsfeld, würde ich sagen, es ist eher eine Gefahr. Es ist die Gefahr, wenn junge Leute oder wenn Menschen mit einer Beschwerde vor dem Internet sitzen und dann googeln und dann mit einer Diagnose konfrontiert werden, die sie nicht schaffen. Ich habe einen 22-jährigen Patienten, der beim Studieren plötzlich Beschwerden in der linken Schulter bekommen hat und im Internet als erstes Herzinfarkt gefunden hat. Und er kam als Notfall, er hatte seinen akuten Herzinfarkt. Er war davon nicht mehr wegzubringen. Und inzwischen ist er in psychiatrischer Behandlung, er hat wirklich eine Neurose entwickelt. Es ist für ihn, er hat immer wieder nur in diesen Themen nachgesucht. Er hat inzwischen sogar einen Herzkatheter bekommen. Also es ist wirklich eine Gefahr.
Also Sie erleben es bisher eher als negativ?
Ich erlebe es im Moment eher als negativ. Die positiven Aspekte sind im Kommen aber weniger.
Der Facharzt immerhin noch 33:4 ist ein ordentliches Verhältnis. Der Facharzt gerade in Ihrem Bereich macht Befunde mit unendlich vielen oft Fremdwörtern. Ist da nicht Google für die Patienten oft eine Hilfe?
Ich glaube nicht nur für den Patienten.
Ich glaube, ein Befund muss so abgefasst sein, dass ihn auch der Zuweiser lesen kann. Es ist ja schon sozusagen verbannt, dass auch zwischen den Ärzten, auch zwischen Radiologen sagt, zeig mir die Bilder. Ja, das spricht ja schon dafür, dass der Befund nicht so abgefasst war, dass auch der Kollege des gleichen Fachs damit was anfangen kann. Also ich glaube, dass da, wenn wir sagen, Befunde abfassen, so das Ergebnis, ich muss es beschreiben, und das Ergebnis muss auch für den Allgemeinmediziner klar verständlich enthalten sein, was ist jetzt Sache und was ist nicht Sache. Das heißt noch lange nicht, dass der Patient jetzt damit wirklich umgehen kann. Und ich stimme mir völlig zu, die Angst, ich kriege ja auch oft Anrufe, jemand hat einen Befund aufgemacht, hat einen Termin, sagt, na, jetzt möchte ich aber doch von jemand anderem noch wissen schnell, wie ist das? Oder ich war jetzt beim Röntgen mit meinem Kind irgendwo und jetzt habe ich nachgeschaut, Röntgen könnte schädlich sein, kann meinem Kind schon was passiert sein? Das ist ja so gar nicht selten, so alle 14 Tage kriege ich einen so einen Anruf, wo eine Mutter ganz entsetzt anruft und sagt, na, oder er hat sich schon dreimal wehgetan, kann der schon geschädigt sein? Und ich habe darüber gelesen. Also ich glaube, dass die Information der Patienten aus dem Netz Furcht hervorrufen kann, die wir sozusagen in einer anderen Weise abdecken müssen. Und wer das dann muss, das verlagert sich halt. Und das, glaube ich, folgt auch nicht einer Systematik. Wenn bei mir jemand anruft, dann ruft er aus wirklich Panik an. Er ruft das Universitätsklinikum an und sagt, ich will jetzt jemanden von den Kinderradiologen, jemand, der die Kinder röntgt, sprechen. Der sagt nicht Kinderradiologe, den kennt er gar nicht. Ich möchte jemanden, der die Kinder röntgt, sprechen. Und dann landet er halt bei uns. Ja, weil die Telefonzentrale natürlich auch weiß, wo sie ihn hinschickt. Ja. Ich glaube, das Ganze fällt unter den Begriff Aufklären. Wir sind in einer Gesellschaft, die aufklären muss. Gerade in der Radiologie sind die meisten Haftungsfälle sind Aufklärungsfälle. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie viel Aufklärung braucht der Patient? Das haben Sie auch angesprochen. Ohne, dass er sich fürchten muss. Das Internet klärt brutal zum Teil auf. Und kann ich auch dafür führen, dass man Untersuchungen nicht macht, wenn man jetzt Angst hat, das könnte sich wirklich herausstellen oder auf der anderen Seite eben zu einer Neurose führen.
Sie sind der Jüngste in der Runde, haben sicher auch von Beginn an Umgang selber mit Internet. Haben Sie im Studium diese Thematik in irgendwelchen Lehrveranstaltungen vermittelt bekommen und was ist Ihr Bild, dass Sie doch eine Generation jünger sind als die Kollegen? Eine Ärztegeneration.
Das dürfte ich fast
ausgehen. Halbe.
Also ich habe das so erlebt, ich habe mein Studium vor ungefähr einem Jahr abgeschlossen, dass die Universität sehr früh aufgesprungen ist auf den Zug der neuen Medien, da ganz speziell Portale geschaffen hat, gefördert hat, an denen sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden sich Inhalte holen konnten und Inhalte weitergeben konnten, die dann zum Teil abgeprüft werden, zum Teil nicht abgeprüft, rein informativen Zwecken dienen. Da gibt es Dinge, die angeboten werden, zum Beispiel am Beispiel Google Maps, das kennt dann jeder, das ist ein
ein Tool, mit dem man hineinzoomen kann in verschiedene Regionen, von der Übersicht einer Stadt bis hin zur kleinsten Gasse bis zum Auto, kennt wirklich fast jeder. Im Bereich der Ausbildung gibt es das virtuelle Mikroskop, mit dem man einen histologischen Schnitt wirklich beurteilen kann, entsprechend dem Google Maps, ohne Lehrenden, ohne zusätzliche Unterstützung, einfach über das Internet, wo man sowohl lernt, das Bild zu erkennen, als auch die Hintergrundinformationen, die damit verlinkt sein können. Und das ist im Bereich der Lehre ein großer Fortschritt bzw. eine große Erleichterung, weil es dadurch möglich ist, auch außerhalb der Regelzeit von 8 bis 10, von 10 bis 2, um 10 auf Nacht, um 2 in der Früh, sich Dinge, Inhalte zu Gemüte zu führen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist eine gewisse Flexibilität, die man im Studium erhält.
Kleine Zusatzfrage zum Thema, das wir heute primär diskutieren. Patient im Internet, Dr. Google versus Dr. Med. Haben Sie dazu auch je da, was gehört?
Ja, auch ja. Da ist es so, dass speziell im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten konkret Schulungen, Spezialbegriffe, KSR, Krisenintervention, Supervision und Reflexion, da wird ganz speziell darauf Wert gelegt, die mündigen Patienten mit ihnen umzugehen, wenn sie mit Zusatzinformationen kommen, mit einem Ausdruck von NetDoktor, von was auch immer, und dann entweder spezielle Fragestellungen haben, diese speziellen Fragestellungen darauf aufzuklären, beziehungsweise die Patientinnen und Patienten dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden, im Level ihrer Information, die sie sich zum Teil selbst angeeignet haben. Das sind schon Schwerpunkte, die im Bereich der Humanmedizin gesetzt werden und die auch mitgegeben werden.
Jetzt hat Ihnen allen die Frau Professor Feld vorausgesagt, dass die Entwicklung hier noch längst nicht zu Ende ist, sondern eher dramatisch sich abspielen wird. Jetzt gibt es in dieser Untersuchung auf der einen Seite, um die Gegenpole darzustellen, den potenziell gefährdeten, überforderten Patienten, mit dem Sie offensichtlich nach Ihren Erfahrungen zu tun haben, mit dem Effekt, dass das klassische Verhältnis Patient-Arzt durch den Dr. Google gestört wird, bis zerstört werden kann. Der geht dann gar nicht mehr zum Arzt oder ähnliches. Auf der anderen Seite aber haben wir in dieser Darstellung den mündigen Patienten gesehen, der quasi zu einem selbstbewussten Partner auch für den Arzt und insbesondere für seinen Heilungsprozess werden kann. Das wäre dann ein neues Dreieck Arzt, Patient, Internet. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, was man bewusst auch anstreben soll, weil es was bringt, dieses Dreieck, oder werden Sie das als Naturgewalt erleben, dass Dr. Google immer wichtiger wird?
Nein, ich glaube, wir werden das eher bewusst anstreben, denn entziehen werden wir uns nicht können. Und wenn wir uns dem entziehen, dann werden wir eigentlich sehr kontraproduktiv arbeiten. Man kann das gezielt einsetzen, man muss nur auch selber mit dabei sein. Das heißt, man muss selbst informiert sein und den Patienten dann gezielt auch an Seiten verweisen, wo er sich qualitativ hochwertige Informationen holen kann und das anschließend mit ihm diskutieren. Und ich glaube, dass wenn wir offen sind und wenn der Patient nicht Angst haben muss, dass wenn er kommt und sagt, ich habe mir das dort geholt, bei mir braucht niemand sagen, er hat es bei der Nachbarin geholt. Weil wenn er sagt, er hat es aus dem Internet, dann sage ich, okay, machen wir auf, schauen wir es uns an. Dann wird die Beziehung noch vertrauensvoller sein. Er wird uns dann auch glauben, wenn wir etwas widerlegen. Und ehrlich gestanden, ich kann auch nicht alles wissen, ich kann auch von meinen Patienten lernen und ich tue es auch heute schon.
Ich glaube auch, dass das eine Chance ist. Ich glaube, dem können wir uns nicht entziehen. Es gibt auch keinen schwierigen Patienten. Häufig ist der Patient dann schwierig, nur wenn er sich sozusagen eine Meinung versucht zu bilden, die ihm gefällt, ihm persönlich, und die Wahrheit vielleicht nicht sehen will. Denken wir Lymphknotenschwellung, ja, man kann lesen, es kann harmlos sein, es kann ein Lymphom sein. Natürlich denkt sich jeder, na, man kann ja zuwarten, es könnte harmlos sein, etc. Ich glaube, das ist eigentlich der schwierige Patient, der eigentlich das Internet davor schiebt, um seine eigene Angst, was ja verständlich ist, zu verstecken. So irgendwie das Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Ich komme zum Arzt mit was anderem und hoffe, er findet schon das Richtige, aber ich will es auch nicht, dass er es so leicht findet, weil ich könnte ja noch ein bisschen warten. Ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Situation. Ich glaube trotzdem, das Internet ist eine Chance. Ich glaube, dass wir das größte Problem ist die Nicht-Reviewte. Es ist unkritisch. Jeder kann seine Meinung dort, der einen Webspace hat, freitreten. Ich glaube, dass wir Qualifizierte, dass wir da den Patienten zur Seite gehen müssen. Schwieriger, denke ich mir, ist die verschärfte Version. Ich habe einen älteren Patienten, der sich selbst nicht informieren kann, und ich habe einen Angehörigen, der sich informiert hat. Der Patient selbst kann gar nicht entscheiden, ist vielleicht auch in seinem, sagen wir, Zugang jetzt schon etwas eingeengt, sagen wir mal vorsichtig. Und ich habe den Sohn oder die Tochter, die Schwiegertochter, die jetzt informiert sagt, das müsste doch gut sein. Und der Papa sagt, ja. Und jetzt ist die Schwierigkeit, hat der das, wem erkläre ich es jetzt? Der Schwiegertochter? Dem Papa? Ja, und ich glaube, das ist also eine ganz verschärfte Situation. Also, prinzipiell halte ich es für gut. Qualifizierung, glaube ich, ist notwendig und das kann man dann partnerschaftlich betreiben. Aber wir müssen berücksichtigen, es versteckt sich dahinter letztlich auch oft Angst. Medizin tut weh. Medizin kann sozusagen auch, es gibt auch unangenehme Eingriffe, jetzt nicht vom Schmerzen, aber mit Langzeitfolgen. Man denkt an einen Patienten, der eine Rektumamputation hat, ich muss ihm jetzt beibringen, es wird ein Leben danach nur mit einer Kolostomie notwendig, dann ist das keine schöne Wahrheit.
Dann wird er jetzt schon ins Internet gehen und schauen, was Kolostomie heißt. Ja.
Ist klar, das muss ich ihm so erklären. Ja.
Frau Feld, da ist es schon angeklungen bei Frau Dr. Wiesauer, den Patienten sagen, was die richtigen Sites sind, wo man verlässliche Informationen gibt. Sollte das nicht institutionalisiert werden und nicht nur, zumindest für die wichtigsten Krankheitsfelder und nicht nur dem einzelnen Arzt überlassen bleiben? Es wird auch unterschiedliche Nutzungen von Ärzten im Internet geben. Möglicherweise schaut er gar nicht gern rein und mag das überhaupt nicht. Es gibt jetzt eine neue Homepage vom Gesundheitsministerium, die, glaube ich, sehr gut ist. Ich habe heute als Doktor der gesamten Hypochondrie in Vorbereitung diese getestet. Die scheint wirklich sehr gut zu sein. Wäre das nicht eine Sache?
Ja. Gekommen.
Wow. Das besprechen wir dann nachher. Okay. Sie sind ja eingebildet. Die Krankheit nehme ich nicht Sie. Ein Angebot vom Ministerium, von den Kammern, wäre das nicht eine notwendige Aktivität, auch wenn der Herr Präsident Rutil diese Sache nicht so gern hat?
Die Schwierigkeit ist daran, dass so wie das Internet derzeit gemacht ist, ist es ja eigentlich ein Raum gemacht, der sich dieser Art von Kontrolle und Ordnung entzieht. Und jetzt ist es daher extrem schwierig.
Schwierig ist es nicht, wenn ich die Homepage des Gesundheitsministeriums habe und die Homepage Auflistung mache zu folgenden Themen, empfehlen wir folgende Sites.
Das ist richtig, aber Personen, die dann diese Seite wählen würden, würden ja auch eher einem Arzt die Autorität zuerkennen. Sie müssen ja jenes Segment der Personen bedenken, die einen Zweifel vielleicht haben an der Art und Weise, wie unser Medizinsystem funktioniert, die vielleicht gerechtfertigtermaßen oder nicht, finden sie, bekommen nicht die optimale Behandlung, weil die vielleicht zu teuer ist, weil sie gerade nicht finanziert wird und so weiter. Und ich glaube, deswegen blühen auch ganz viele Räume und auf, weil es diese Frage, funktioniert das System? Und das ist jetzt gar nicht eine Frage des Einzelnen nur, sondern wie viel Zeit habe ich für den Patienten? Ich meine, Wissensarbeit ist ein enormer Zeitaufwand und wir wissen alle, dass es eigentlich in die Richtung geht, dass es weniger Zeit geben wird. Das heißt, die Frage, wie diese Schere aufgeht und wie wir sie wieder zubekommen, ist eine realpolitische, die man sie wahrscheinlich gar nicht so leicht, die kann man verbal leicht beheben, aber wird wahrscheinlich strukturell gar nicht so leicht zu beheben sein. Das heißt, das Internet ist ein alternativer Raum geworden auch. Und Sie können jetzt natürlich, und das passiert ja auch, Sie haben auf EU-Ebene Bemühungen, Sie haben Bemühungen in Landesbereichen, Ministerien und so weiter. Nur die Frage ist, gehen die Leute dann auf diese Seiten oder suchen sie nicht genau? Und deswegen habe ich ja gesagt, es kommt schon darauf an, mit welchem Bild sie kommen. Wenn sie Zweifel daran haben, dass die klassische Medizin sie als Person ernst nimmt und sagen, naja, die wollen mich kostengünstig, jetzt nicht, dass sie mich irgendwie wirklich schädigen wollen, aber sie wollen mich halt kostengünstig abwimmeln. Dann werden sie vielleicht nicht auf die Ministeriumsseite gehen, weil sie annehmen werden, die machen genau dasselbe.
Ich würde es nur auf einen verschärften Punkt bringen, nicht? Man liegt in den Medien zwei Klassenmedizin und was auch immer, nicht? Und der Patient möchte sich, wie Sie sagen, anders informieren. Wenn man sich in die Foren schaut, ja, diverse Rateecken, die es gibt für alles Mögliche, nicht? Dann wird eben da ausgetauscht, Erfahrung. Und ich würde das Problem auch an die Gesellschaft zurückgeben. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die alles in Zeitspannen messen will, die Ordinationen, Gespräche, kann man schlecht in Zeit. Ich habe für einen Lungenröntgen bei einem Erwachsenen 7 Minuten Zeit und für einem Kind wollte man auch nicht mehr geben. Jetzt sollte mir einer erzählen, wie ich in 7 Minuten die Mutter überzeugen soll, dass dieses Kind jetzt dieses Röntgen doch braucht, dass wir das Strahlen sparen, also das ausziehen, hinstellen und so. Und das in 7 Minuten. Das ist schon auch ein Gesellschaftsproblem. Wir wollen alles möglichst effizient, möglichst schnell. Wir wollen uns auch schnell informieren, wie Sie sagen, keine langen Seiten. Es soll alles schnell, easy gehen. Und so ist es leider nicht. Es ist schon auch ein gesellschaftliches Problem. Die Medizin ist hier nur ein Surrogatparameter insgesamt. Und wir sind auch keine Autowerkstatt, wo wir den Schlüssel reinschmeißen und am Abend, ich will das Auto fertig haben.
Wie sehen Sie das als junger Arzt?
Ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube nur, dass wir von der Generation her uns ganz massiv mit dem Thema noch mehr auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dass die Aspekte in der Ausbildung, in der Weiterbildung auch noch zu wenig, obwohl sie da sind, noch zu wenig in den Vordergrund treten. Es ist etwas, das alltäglich auch durch fast alle Altersschichten, die über 70-Jährigen werden wahrscheinlich erst kommen, aber auch die Generation meiner Eltern ist so weit mündig, dass sie sich ganz massiv mit dem Internet auseinandersetzt und da ganz speziell im Gesundheitsbereich.
Der Anbieter, Ärztekammer ist eine Berufsvertretung, ja? Das ist überhaupt eine ganz andere Geschichte. Der Anbieter traditionell, ob es das Ministerium ist, ob es die Universitäten oder sonst sozusagen Berufene, der wird ja sozusagen im Web, glaube ich, weniger glaubwürdiger sein, als wenn es ad personam ist. Kein Mensch fragt mich, kennst du einen guten neurochirurgische Seite und sagt, kennst du einen klassen Neurochirurgen, ich habe einen Bahnscheinvorfall. Ja, er fragt nicht, wo ist ein gutes Seite, wo ist das Benchmarking.
Aber man wäre ja schon dankbar, wenn es von solchen Institutionen zumindest das medizinische Vokabular gäbe, das es ja im Befund nicht gibt. Ich habe Ihnen vorher erzählt, Sohn Nummer 5 hat einen Unfall am Semmering, mit schwerer Schulterverletzung, kommt ins Krankenhaus mit Zuschlag, da sagt man ihm, man muss operiert werden an der Schulter, kommt mit dem Befund nach Haus und der Befund ist DOSI 3. Und nicht mehr. Na, natürlich bin ich in Wikipedia gelandet und habe gewusst, dass ihm die Bandeln zerrissen hat, um
auf gut zu sagen. Das ist kein Problem des Internets, sondern das ist ein Problem der Schulung unserer Wenigkeit, unserer Person und vor allem auch der jungen Kollegen, dass wir die Patienten dort abholen, wo sie sind. Ich kann einem Arbeiter nicht erklären, es ist ein DOSI 3, sondern ich kann es ihm nur mit seinen Worten erklären. Ich habe mir zur Prämisse gemacht, ich frage jeden, was arbeiten Sie? Und in Grundzügen weiß ich, was ein Bauarbeiter macht und was er tut. Und ich versuche, in seiner Arbeitswelt ihm zu erklären, was jetzt passiert ist. Wenn ich ihm sage, das Brettl ist gebrochen und das müssen wir jetzt mit 2 anderen Bretteln zusammenschrauben oder wir müssen das ausspannen, dann versteht er es auch. Das ist aber kein Problem des Internets, sondern das ist ein Problem von uns. Wir müssen lernen, so zu reden.
Wie sehr nutzen Mediziner das Internet für ihre eigene Fortbildung, für ihre eigene Information, wie sehr sollten sie es nutzen?
Ich denke, dass also diverse medizinische Datenbanken, wenn ich eine Frage habe, ziehe ich dies erste zur Rate. Wenngleich man auch sagen muss, dass es schwierig ist, auch jüngere Kollegen zu unterrichten, das richtig zu benutzen, weil auch da muss man die Stecknadel im Heuhaufen erst einmal finden. Viele kommen über die Freitextsuche nicht hinweg. Ja, und das ist nicht eine Frage des Alters, sondern das zieht sich auch hinauf. Ja, also auch diese Datenbanken, wo viel Wissen ist, oder auch eine Cochrane-Datenbank, wo Meta-Analysen sind etc., das muss man lernen zu benutzen. Auch hier haben wir einen Schulungsbedarf. Ich verwende es regelmäßig. Ich glaube auch, dass wir viel machen können. Ich unterrichte zum Beispiel auch schon über das Internet. Bestimmte Kurse halte ich über das Internet. Und das ist egal, ob der um die Ecke sitzt, in Amerika oder sonst wo. Ja, weil es zum Beispiel auf meinem Gebiet, ich kann gar nicht überall hinfahren, wo ich unterrichten sollte. Ich mache das auch mit Nepal. Ja, da bin ich für ein paar Stunden Vorlesung sonst 2 Tage unterwegs, nur retour. Nicht? Das ist viel effektiver, ja.
Der Zeitfaktor ist mehrfach schon angesprochen worden. Ist das etwa für eine Allgemeinmedizinerin, die sicher extrem zeitlich belastet ist, auch ein Tool zur Weiterbildung?
Internet ist sicherlich auch eine Plattform zur Weiterbildung, neben Literatur. Ich muss sagen, ich gehöre noch zur Generation, die gerne Papier in der Hand hält, wenn sie liest. Das heißt, ich gehe ins Internet, druck's mir aus und lese es dann so.
Aber wenn man zurückgeht, ich habe mit einem Turnus am 1. April 1982 begonnen, im Landspital in Waidhofen an der Ips, Und da war außer den Büchern, die ich mit der Kaffeemaschine in meinem Käfer hatte, das war mein einziges, es ist jedem so gegangen, mein einziges Rüstzeug. Und wenn ich einen besonderen Fall hatte, der nicht in meinen Büchern war, mal ein neues Buch kaufen müssen. Ja? Das Spital hatte nur eine sehr beschränkte Bibliothek. Heute kann jeder, und ich denke, das ist ein großer Vorteil, es kann jeder sich mittlerweile einklinken und kann sich die Information besorgen. Seinerzeit war der Informationszugang wirklich beschränkt. Oder man hat tagelang in Bibliotheken verbracht, oder sich einen Tag freigenommen und ist auf die Uni oder in Wien, der Gesellschaft der Ärzte gefahren, um sich hier ein Journal herauszusuchen oder ein Buch, von dem man geglaubt hat, dass es die Frage beantwortet. Also das ist für uns Ärzte, denke ich, eine ganz große Chance.
Frau Professor Feld ist schon angeklungen, internationale erste Versuche, Sie haben Skandinavien, glaube ich, genannt, in den USA gibt es Ähnliches, dass Ärzte ihre eigenen Websites machen, um so Kontakt und Information mit ihren Patienten bis zur Begleitung im Heilungsprozess haben. Ist das eine Zukunft, die Sie auf sich zukommen sehen? Für Ihre Herzpatienten?
Also wie gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang und habe eben gerade erst mein Studium abgeschlossen. Ich glaube, dass da sehr viel drinnen ist. Ich glaube, dass sowohl auf der Homepage-Variante, das heißt im Bereich der Werbung und Patientinnenanwerbung einiges drinnen ist und sehr vieles noch auf uns zukommen wird.
Am Anfang denkt aber schon sehr ökonomisch.
Wollen Sie nicht über Patientenstromlenkung nachdenken?
Das wär der zweite Punkt. Da ist auch noch vieles drinnen und vieles möglich. Ich glaube, dass wir da gar nicht so weit hinten nach sind und nicht so weit schauen müssen, dass die verschiedenen Spezialisierungen, gerade im Zentrumsbereich, dass da einiges auf uns zukommt und auch auf die Patientinnen zukommt. Und da die Informationsflut nicht nur für uns und der Zugang nicht nur für uns geregelt sein muss, sondern auch für die Patientinnen in gewisser Art und Weise eine Regelung obliegen sollte. Das wäre ein Zukunftswunsch.
Aber es gibt es ja schon. Wir haben auf der Radiologie im Jahr 30.000 Nachbefundungen auswärtiger Untersuchungen. Da sind CD-ROMs, die bei uns eintrudeln, wo halt dann das noch einmal zusammengefasst werden muss. Ist es jetzt ein Tumor, ist keiner? Was machen wir? Aggressiv zuwarten? Ja, oder doch mehr? Etc. Also das gibt es schon. Ob man das jetzt vermarkten kann. Die Derma hat zum Beispiel vor Jahren diesen Businessplan gehabt, wie geht, wenn man sich bei der Unica eine Urlaubsversicherung kauft, dann konnte man seinen Hauttyp mit einem Dermatologen diskutieren und der hat dann auch, man konnte seine Wimmern zeigen und der hat dann auch beraten, solche Sonnenschutzfaktor. Also es gibt verschiedene Wege. Man wird dann sehen, ich glaube, dass wir die wissenschaftlich evaluieren. Bis jetzt sind das sozusagen einzelne Blüten, die hier kommen. Ich glaube, was wir brauchen, ist die wissenschaftliche Betreuung, die kontinuierliche Evaluierung. Was ist die Effizienz? Was bringt es dem Patienten, dem Gesundheitssystem? Ist das ein nettes Add-on, das halt irgendwer macht und das ist super und hat auch ein Charisma, sage ich mir. Oder es ist wirklich ein gutes Tool, um den Patienten, die Versorgung der Patienten zu verbessern. Ich rede jetzt nicht von Telemedizin oder sonstigem. Ja.
Das ist auch noch eine letzte Frage von mir, bevor wir das Publikum auch einladen. Viel Diskussion gibt es über diese neuen Möglichkeiten des Internets für die Medizin, elektronische Krankenakte, Monitoring über das Handy, Telemedizin. Ist das eine für Sie wünschenswerte Zukunft?
Jein. Elektronische Krankenakte, wenn sie geschützt ist und wenn dort wirklich alle Daten drinnen sind und wenn unbefugter Zugang ausgeschlossen ist, ja. Wenn das so eine weiche österreichische Geschichte wird, nein. Monitoring, Telemonitoring, nein. Medizin ist nicht so technisch. Wenn ich mit Ihnen am Telefon rede und Sie mir Ihre Beschwerden sagen, werde ich vielleicht zu einem anderen Schluss kommen, wie wenn Sie bei der Tür hereinkommen. Das hat etwas mit Gespür, mit Gefühl zu tun, das kann man nicht lehren, das kann man nicht vermitteln, das hat man. Und ein Patient, der vor mir steht, muss manchmal gar nicht sagen, was er hat, ich sehe es auch so. Wenn ich einen Blick ins Wartezimmer sehe, ich weiß, wen ich sofort holen muss, ohne dass er ein Wort gesagt hat.
So sagen wir dann nachher, was ich habe, ja?
Also, ich glaube, gerade für den.
Es ist eine klare Diagnose gewesen.
Muss ich noch ins Internet gehen, wenn ich zu Hause bin?
Da gibt es sicher viele Erklärungen dafür.
Ich glaube, im wissenschaftlichen Bereich ist da vieles drinnen. ob und inwieweit es dann zur Anwendung kommt und wie weit es zur Perfektion getrieben wird. Ich glaube, man muss dann halt wirklich schauen, wie viele Sinne man wirklich einbinden kann und auch definitiv erklären, wo die Grenzen sind, welche Sinne de facto ausgespart sind. Wie gesagt, die Kollegin gemeint hat, rein am Telefon, das ist an jeden einleuchtend, dass das sicher extrem das Limit aufzeigen wird.
Die Zeitachse, Frau Professor, zum Abschluss. Wann wird der Arztberuf im Zusammenhang mit Internet deutlich anders sein, als er jetzt ist?
Wann wir einen 32-Bit-Anschluss hinten haben.
Das ist einmal schon eine gute Voraussetzung. Also ich glaube, dass man schon in so Zeitstufen von 5 bis 10 Jahren denken wird, dass das sich gravierend verändern wird und dass sich insgesamt die Verteilung von wofür wir welche Zeit aufwenden, sich verändern wird. Und ich glaube einfach, was Sie gesagt haben, ist einfach der Punkt, dass wir das Wissen einfach nicht die Dinge einfacher macht, sondern dass sie eigentlich komplizierter dadurch werden, vielleicht qualitativ besser, aber einfach auch intensiver eine Verhandlung brauchen. Und ich glaube, das ist irgendwie die Herausforderung darin. Und das sind zwei Bewegungen gleichzeitig. Wir wünschen uns einen immer besser gebildeten Patienten und wir möchten alles schneller, kürzer und effizienter haben. Und beide Dinge werden irgendwie nicht so ganz zusammengehen. Und da müssen wir uns halt irgendwann mal überlegen, was der Punkt ist. Und vielleicht noch etwas anderes. Wir haben in Österreich ein relativ flächendeckendes Gesundheitssystem. Wenn Sie in Länder gehen, wo das nicht so gut funktioniert, beginnt das Internet natürlich auch eine ganz andere Funktion zu haben, nämlich tatsächlich Selbstdiagnose zu machen, Eigenbehandlung vorzunehmen aus Mangel an medizinischer Versorgung. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, wohin gehen wir mit unserem Gesundheitssystem, einfach mit flächendeckender Versorgung und so weiter.
So, danke. Jetzt möchte ich einmal Sie einladen, Fragen, Statements. Bitte nicht so drängen.
Sie bekommen auch eine Diagnose dann, eine klare. Ja. Vielleicht ist sie nicht Schiss.
Nein, es geht. Anmerkung insofern, ich meine, es stimmt natürlich nicht ganz, dass wir da so internetkritisch seien. Das muss ich schon ein bisschen korrigieren, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Ich meine, zum einen war die Steirische Ärztekammer die erste deutschsprechende Ärztekammer.
Darf ich nur einen kleinen Zwischenruf machen? Ja? Ich zitiere immer sauber. Sehr bedingt Freude mit diesen neuen Medien haben die Ärzte hier, hast du gesagt, in deiner Begrüßung.
Ja, und das ist ja auch schön. Das ist ja schön rausgekommen, wohin das führen kann. Das hat die Kollegin ja sehr gut dargestellt. Das heißt aber nicht, dass man das Internet als solches nicht auch sinnvoll nutzen kann. Und auf das wollte ich noch kurz hin. Wir haben, zum einen wollen wir die erste deutschsprechende Ärztekammer, die im Internet eine Website gehabt hat. Vorher Nordrhein und Berlin, das waren die ersten drei. Zum anderen verwenden wir es sehr gezielt im Bereich der Fortbildung. Wie ihr wisst, haben wir ein E-Learning-Tool über die Akademie der Ärzte eingerichtet mit ausgewählter reviewter Literatur mit Ablaufdatum und Erneuerungssequenzen. Da wird sehr viel Fortbildung gemacht, aber ich schränke das auch gleich ein. Genauso wie der Zugang zu den Patienten der direkte sein muss, um wirklich behandeln zu können. Es kommt ja von der Hand und nicht von irgendwas anderem. Genauso kann man auch im Bereich der Fortbildung Wissensanteile zwar aktualisieren oder erneuern oder addieren, aber man kann nicht die anderen Qualitäten der Medizin darüber abwickeln. Und das spiegelt das sehr schön wider. Wir haben immer einen Teil des Wissens. Jetzt kann man mit den neuen Methoden Blended Learning machen. Man kann sagen, okay, das, was theoretisch zu vermitteln ist, das machen wir übers Netz, das machen wir im Voraus. Und dann kann man der ausgewählte, angemeldete Kollegenkreis ganz gezielt und vorbereitet schon zur direkten Session, wo man dann interaktiv gemeinsam die Dinge prozessorientiert angeht. Das ist ein wesentlicher Fortschritt, der durch das Medium in der Fortbildung gelungen ist. Und ich stelle mir nur vor, in der Patientenbetreuung ist sicher interessant zu beobachten, wo der Weg hingeht. Nur es wird letztlich derjenige, der das alles betreibt, nämlich der User, der Patient, der Konsument, wird an dem scheitern, was er selber tut. Nämlich die Gemeinschaft aller Patienten oder Konsumenten der Medizin ist der Steuerzahler und der Steuerzahler oder Beitragszahler wird diese Zeit, die er verursacht, nicht mehr zahlen wollen und können. Und es wird dadurch zu Systembrüchen kommen müssen. Und wenn man also all diese zeitintensiven, zusätzlichen, und das ist sehr schön rausgekommen, Frau Professor, in Ihrem Vortrag, Aufgabenstellungen, auch wenn man sich dem Ofen widmet, angeht, ja, dann sind wir wieder irgendwann beim Franz Wieden, dem Gründer unserer wunderbaren österreichischen medizinischen Schule und Berater der Maria Theresia. Der hat einmal gesagt, heute hatte ich einen schweren Tag in meiner Praxis, ich hatte 8 Patienten zu versorgen. In Ordnung, wenn ich mit jedem eine Stunde natürlich das mich widme und alles vor- und nachbespreche und ins Internet, ich frage mich, wie du das machst, weil also in der Praxis unvorstellbar, dass man da währenddessen noch ins Internet reinschaut, aber ich glaube, das war übertragen gemeint. Wenn man das alles angeht, dann kommen wir nicht mehr in die Bewältigung dieser Mengen an zu betreuenden Menschen, die wir heute vorfinden. Das wird sich einfach nicht ausgehen. Danke.
Gibt es noch eine Anmerkung? Eine Frage? Gibt es aus der Runde noch etwas, was Sie sagen wollen, abschließend? Dann habe ich noch eine Information für Sie. Erstens bedanke ich mich für die Diskussion. Ich glaube, sie war informativ, spannend. Zumindest für mich als Hypochonder. Ich weiß nicht, ob Sie die Meldung letzte Woche gelesen haben. Zu viel Medizin im Internet kann krank machen. Eine Linzer medizinische Institution, deren Name mir jetzt nicht in Erinnerung ist, zu meiner Schande, hat festgestellt, dass bis zu 7% der Menschen bereits eine psychische Störung haben, durch zu viel Nutzen und zu viel Verwirrung von medizinischen Inhalten im Internet. Und es gibt, wie sich das für eine anständige Krankheit gehört, auch schon einen Ausdruck dafür, das heißt Internet-Printout-Syndrom. Wenn Sie das in Ihre ärztliche Arbeit bitte gleich einfließen lassen. Letzte Bemerkung, bevor ich mich bei Ihnen allen bedanke. Ich habe tatsächlich Schiss, nämlich, dass ich Sie zeitlich überfordere und zweitens, dass ich meinen letzten Zug nach Graz, nach Wien nicht mehr finde, weil ich muss nämlich morgen in der Früh schon wieder dort sein. Sie haben recht.
Dankeschön.